Irgendwas fehlte noch. Wer schon die Losung heute Morgen gelesen hat, ich lese nochmal vor, aus 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Langer Satz, ich lese nochmal. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Mit diesem Losungswort möchte ich Sie und dich ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst heute, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe mir zu dem Wiedergeboren, Gedanken nicht, aber so das Erste, was mir einfiel, wir kennen das ja aus dem Sprachgebrauch, man fühlt sich wie neu geboren. Ich kenne das noch aus meiner Jugend bei der Bundeswehr, eine Woche im Biwak und dann mal duschen, man fühlt sich dann danach wie neugeboren. Oder wenn junge Eltern das erste Mal durchschlafen, das Kind ihnen ein großes Geschenk macht und durchschläft, man fühlt sich danach wie neugeboren. Und dafür gibt es noch eine Steigerung und die wollen wir heute in der Predigt noch kennenlernen. Das Thema ist ja wie ein neugeborenes Kind und ja, wir dürfen gespannt sein, was in der Predigt daraus entsteht. Ich möchte auch alle Gäste ganz herzlich begrüßen, auch die heute zum ersten Mal hier sind. Wir haben draußen im Foyer normale Kaffeetassen, aber auch bunte Tassen für Leute, die ein Gespräch wünschen. Das ist so eine nonverbale Kommunikation. Wer eine bunte Tasse in der Hand hat, hat einfach Interesse an einem Gespräch und möchte angesprochen werden. Und unsere Gemeinde kann man kennenlernen am Infotisch draußen. Da stehen nette Leute, die alle Fragen zur Gemeinde gerne beantworten. Jetzt wollen wir aufstehen und zusammen beten. Und ja, beten wir zusammen. Vielen Dank, lieber Jesus, für diese Morgenstunde. Vielen Dank, dass du uns hierher gebracht hast. Jeden aus seiner eigenen Umgebung, aus einer langen Woche heraus. Du hast uns begleitet, vielleicht hier und da geholfen, vielleicht manchmal auch irgendwo gerettet. Du hast uns auch herausgefordert. Du hast uns vielleicht auch geprüft, aber auch viel Freude bereitet. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns davon jetzt auch befreist, dass wir uns vor dir ausrichten können, dass wir all das hinter uns lassen können, dass wir auf dich schauen können, unsere Herzen und Ohren auf dich richten, was du uns heute sagen möchtest. Du hast wieder ein wunderbares Wort für uns und wir wollen uns auch dafür offen machen und dich in deinen Segen bitten für diesen Vormittag. Danach auch einen guten Austausch und Kennenlernen, Gespräche, gute Gemeinschaft und ein herzliches Miteinander. Hab Dank, dass du uns segnest und dass du jetzt unter uns bist. Amen. Wir nehmen wieder Platz und starten mit einem schönen alten Choral und dabei sammeln wir die Kollekte ein. zu einem Fürbitte-Gebet, das wir im Wechsel sprechen wollen, bitte ich euch dazu aufzustehen. Und das geht so ab, dass ich das Anliegen hier vorlese und die Gemeinde dann, was wir zusammen sprechen, Herr, erbarme dich. Himmlischer Vater, wir bitten dich für unsere kranken, bedrückten und einsamen Geschwister unserer Gemeinde und für alle, die gerade großes Leid erfahren. Herr, erbarme dich. Und wir bitten dich für alle Mitbürger unserer Stadt, denen es nicht gut geht, die sich Sorgen machen und auch gerade großes Leid erfahren. Wir bitten dich für die Flüchtlinge in unserer Stadt und ringsumher und unsere Mitbürger und nehmen mit Sorge die Spannung und den Unfrieden wahr, auch unter den Flüchtlingen. Wir bitten dich für die Flüchtlinge, die in elenden Lagern und an den Grenzen vor einer ungewissen Zukunft stehen und verzweifelt sind. Wir bitten dich für all die vielen Menschen, die von Klimawandel, Armut und Terror bedroht und verzweifelt sind. Wir bitten dich für unsere Geschwister, die irgendwo auf dieser Welt wegen ihres Glaubens Verfolgung leiden und all ihre Hoffnung auf dich setzen. Und wir bitten dich für unser Versagen in all diesen Anliegen und dass wir oft wegschauen. Schließ mit dem Vater unser. Vater und wir nehmen wieder Platz und ja, ich nenne es mal Gemeinschaftsteil. Es sind einige Ansagen, Infos. Zunächst mal hatte die Helga Kretschmer ums Wort gebeten. Ist schon auf dem Weg. Ich kann schon mal einen nächsten Punkt noch mal unterstreichen, der auf dem Zettel hinten drauf ist, die Männerfreizeit. Na klar, die Männerfreizeit. Wir haben das Männerfrühstück und einmal im Jahr machen wir eine Männerfreizeit. Und das ist diesmal ein Kloster in Amelungsborn, in der Nähe von Höxter. Einer wunderschönen Klosteranlage und einem großen Dom, den wir auch mitbenutzen dürfen. Da ist ein altes Chorgestühl, vielleicht kennt man es aus irgendwelchen alten mittelalterlichen Filmen. Da sitzt man dann morgens drin und macht eine wunderschöne Andacht. Und das Kloster ist toll, das Essen ist toll, die Gemeinschaft ist toll. Und ich freue mich drauf und es sind noch Plätze frei. So, dann können auch 7, 8 Leute mitnehmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir die Truppe voll kriegen. So, Helga.
Ich möchte auch eine herzliche Einladung aussprechen. Am Samstag, den 16. April, von 11 bis 13 Uhr ist wieder Brunch. Alle Gottesdienstbesucher, die neu in die Gemeinde kommen oder die schon länger kommen, aber doch nähere Kontakte möchten. Also ich bin totaler Fan vom Brunch und wir sind ein Team um Karin Haddad. Wir machen das sehr gerne und ich denke, wir machen auch ein schönes Frühstück und in schöner Atmosphäre. Es gibt also nicht nur Kaffee, es gibt auch was Leckeres zu essen. Anmeldungen bitte bis zum 14. April bei Karin Haddad. Bitte kommt auch jetzt die alten Hasen aus der Gemeinde. Wer jetzt denkt, ach, da möchte ich auch mal gerne hingehen. Ihr seid auch herzlich willkommen, um auch mal neue Leute kennenzulernen.
Da bin ich gerade eben noch angesprochen worden. Wir haben so ein kleines Problem jetzt nach dem Gottesdienst. Und zwar, wir haben ja ein Kaffeeteam, die uns die hier morgens früh schon einrücken und hier Kaffee kochen und alles vorbereiten. Und das sind wir auch gerne gewohnt. Und da gibt es eine Liste von Leuten, die mitmachen für morgens und auch mittags. Das muss jetzt aufgeräumt werden und zurückgeräumt werden. Und für heute Mittag war keiner in der Liste. Und die beiden, die heute Morgen in der Liste stehen, haben das mit großem Glauben heute alles hier aufgestellt und aufgebaut und vorbereitet. Und ja, jetzt brauche ich 2, 3 Leute, die dann nachher helfen, Einen haben wir schon, ich mache auch mit. Wer noch? Einen brauche ich noch, mal Hand hoch. Wer macht nachher mit eine Stunde? Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Dann, jo. So, dann nehmen wir kurz das Skript zur Hand. Ich möchte noch zwei, drei Punkte hervorheben. Heute Nachmittag um 17 Uhr der etwas andere Gottesdienst. Ab 16 Uhr geht es schon los. Und dazu eine herzliche Einladung. Dann Gemeinde im Gespräch am Dienstag und am Donnerstag dann der Seniorenbibelkreis. Auch dazu möchte ich ganz herzlich auch die einladen, die vielleicht noch nicht im hochaltrigen Bereich sind, sondern vielleicht auch jetzt gerade vielleicht in Rente gegangen sind und vielleicht am Donnerstag um 15 Uhr Zeit haben. Weiß nicht, wer das noch weiß, hier früher der Manfred Hahn hat ja einen Satz geprägt, Senior ist man, wenn man Donnerstag um 15 Uhr Zeit hat. Hab ich mir gemerkt. Dann noch am Samstag um 16 Uhr, der Brand, schon mal gerade gehört. Ja, und wir machen jetzt weiter mit dem Lied Heilig, Heilig, Heilig.
Guten Tag, hallo. Mein Name ist Noske, Sabine Noske. Ja, Und was kann ich da für Sie tun?
Das ist jetzt aber eine etwas seltsame Frage. Also, ich habe doch soeben die Grenze überschritten und da dachte ich halt, dass...
Ja, passen Sie auf. Zunächst einmal den Fragebogen.
Ach so, ja, natürlich. So.
Name?
Den sagte ich Ihnen doch bereits. Noske. Sabine Noske.
Alter? Ach so.
35? Ja, also das ist schon merkwürdig, ne? Da kommt man hier oben an und irgendwie, die wissen noch nicht mal, wie man heißt und wie alt man ist. Also.
Beruf?
Ach so, ja. Ich war Pharmareferentin. Also Vertreter für Arzneimittel ist das.
Denomination?
Bitte was?
Konfession? Frau Noske, welcher Gemeinde oder Kirche gehörten Sie an?
Ach so, ja, ganz normal natürlich, evangelisch.
Und wie viele Punkte hatten Sie?
Wie viele was?
Wie viele Punkte?
Also, mir hat noch nie irgendjemand was von irgendwelchen Punkten erzählt.
Ja, also das ist so. Das hier ist nur das Vorzimmer des Himmels. Um in den Himmel zu kommen, benötigen Sie 40.000 Punkte. Jetzt... Zählen Sie mir doch einfach mal Dinge auf, für die Sie meinen Punkte bekommen haben zu müssen.
Also meinen Sie, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich soll Ihnen jetzt alle meine biblischen Werke und Taten aufzählen und wenn ich dann 40.000 Punkte damit erreicht habe, die Sie mir geben, dann komme ich erst in den Himmel?
Richtig. Wir haben aber auch Ihre Akte hier.
Ach nein, nein, das geht schon so. Also fangen wir mal an. Ich bin natürlich getauft worden. Dann bin ich auch konfirmiert worden. Ich war verheiratet. Ja, zweimal sogar. Ach ja, und meine Beerdigung. Das haben Sie bestimmt gesehen. Das war doch auch ein wunderbar friedlicher, formeller, frommer Rahmen, in dem das ablief.
Ja, das wäre dann insgesamt schon mal ein halben Punkt.
Was? Ein halber Punkt? Aber... Die Taufe, also das war so richtig mit Wasser und allem drum und dran.
Ja, Frau Noske, das macht wirklich nur einen halben Punkt.
Also, nee. Wissen Sie eigentlich, was ich an Kirchensteuer gezahlt habe? Das war ein Riesenhaufen Kohle.
Frau Noske, es tut mir leid, aber wir haben auch unsere Bestimmungen. Da kann ich wirklich nichts machen. Das gibt einfach nur einen halben Punkt.
Ja, ja, okay. Ja, was soll ich Ihnen denn sonst noch so erzählen?
Ja, wie war das denn mit Ihrer Ehe?
Ach ja, also ich würde sagen, ich war eigentlich eine ziemlich gute Ehefrau. Also zumindest in meiner zweiten Ehe. Naja, und jeder hat doch vielleicht auch mal so einen schwarzen Tag.
Ja, da hatten Sie aber hier viele schwarze Tage. Oh. Wie war das denn hier mit dem Mann Ihrer Kollegin?
Ach ja, das war doch eigentlich ganz nett. Also... Nee, also ja, naja, er hat mich ja auch verführt, wissen Sie? Also da bin ich ja eigentlich gar nicht schuld dran, weil, ach, Sie wissen doch, wie Männer so sind. Also, ja, nee, also jetzt ganz so habe ich das auch nicht gemeint. Also, ja, ich bin halt auch zum ersten Mal hier und deswegen schon ein bisschen nervös, wissen Sie?
Das gibt keinen Punkt.
Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht.
Frau Noske, was wissen Sie denn über die Bibel?
Ach, über die Bibel. Ja, da weiß ich alles.
Ja, dann erzählen Sie mir doch mal was.
Ja, also erstmal gibt's da das Alte Testament und das Frische Testament.
Das Frische? Sie meinen das Neue Testament.
Ja, das ist doch, frisch ist doch... Ein anderer Ausdruck für neu, also in das Neue Testament. Frisch ist ja nur ein Synonym sozusagen.
Wissen Sie denn, wer die Bibel geschrieben hat?
Ja, das war der Matthäus. Markus. Martin, genau der war's, der Martin.
Martin?
Ja, Martin Luther, ganz genau. Den werden Sie doch bestimmt kennen. Der ist doch garantiert hier oben auch irgendwo.
Also mit aller Liebe einen halben Punkt.
Ha, super. Dann brauche ich ja nur noch 39.900 99 Punkte. Ja, was soll ich Ihnen denn sonst noch erzählen? Soll ich Ihnen jetzt irgendwelche biblischen Geschichten erzählen?
Ja, machen Sie doch mal.
Okay, dann wäre da die Geschichte von diesem Jesus.
Welche Geschichte?
Ja, die Geschichte, wo Jesus umhergeht und ganz viele gute Dinge tut.
Genau. Also, glauben Sie denn alles, was in der Bibel steht, an die Botschaft der Liebe Gottes?
Ja, ja, natürlich, natürlich. Also, wenn das wichtig ist, dann glaube ich das absolut.
Also, dafür kann ich Ihnen nun wirklich keinen Punkt geben. Wie sieht's denn zum Beispiel mit den 10 Geboten bei Ihnen aus?
Ja, die 10 Gebote. Och, danach habe ich doch gelebt, würde ich sagen.
Ja, können Sie mir die mal aufzählen?
Jetzt?
Ja.
Alle?
Wenn es geht.
Sofort?
Ja.
Okay, also. Du sollst nicht töten.
Ein Punkt.
Wow. Du sollst nicht stehlen.
Ja.
Du sollst nicht klauen. Du sollst lauter so Dinge sind da drin, die man doch nicht machen soll. Aber ich fürchte, das wissen Sie schon wieder besser als ich.
Frau Noske, Sie haben jetzt 3 Punkte. Fällt Ihnen noch irgendwas ein, wofür ich Ihnen Punkte geben kann?
Wissen Sie, also langsam geht mir das echt ein bisschen auf den Sender. Da kommt man hier oben an und dann Fragerei über Punkte. Immer nur Punkte, 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 Punkte. Nichts anderes. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Alles nur bei Punkte.
Ja, hallo.
Gucken Sie sich das mal an, was hier für Leute rumrennen. Also, nee.
Ja. Einmal bitte hier entlang, gerade durch.
Also, haben Sie das gerade gesehen? Die ist auch von da hinten gekommen, da genau da, wo ich gerade hergekommen bin. Und die ist einfach durchgelaufen in den Himmel. Also, das müssen Sie mir jetzt aber echt mal erklären.
Ja, Frau Noske, das ist so. Das hier ist nur das Vorzimmer des Himmels. Um in den Himmel zu kommen, benötigen Sie 40.000 Punkte, die Sie auf der Erde sehr schwer durch Werke und religiöse Taten erreichen können. Oder aber Sie besitzen einen Gutschein über 40.000 Punkte. Diese junge Frau hatte solch einen Gutschein.
Also da sind Sie jetzt aber ganz schön naiv. Den Gutschein hat die doch garantiert irgendwo mitgehen lassen.
Nein, Frau Noske, solch einen Gutschein kann man nicht einfach so mitgehen lassen oder wie auch immer Sie es ausdrücken wollen. Solch einen Gutschein bekommt man nur auf der Erde ganz persönlich geschenkt.
Aber es wird doch irgendwie noch eine Möglichkeit geben, an diesen Gutschein ranzukommen.
Nein, das geht wirklich nur auf der Erde.
Ja, aber warum? Wirklich? Das wusste ich nicht. Und heißt das jetzt, dass ich nicht? Aber warum hat mir das denn keiner gesagt? Warum hat mir keiner deutlich gemacht, wie wichtig dieser Gutschein ist? Und warum wollte ich nicht verstehen?
Passt nicht. So ist das manchmal. Im Himmel eben war es ja auch so. Irgendwie passte das nicht mit der Vorstellung dieser jungen Frau, die da kam und dachte, ich marschiere einfach mal durch in den Himmel. Unser Predigttext für heute spricht auch davon, wir sind ja unterwegs im Römerbrief und der Predigttext, den wir finden, Römer 3, Vers 25 bis 31, den lese ich jetzt einmal vor.
Jesus Christus hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, nachdem er früher die Verfehlungen der Menschen ungestraft hingehen ließ. In der Zeit seiner Geduld, ja, jetzt in unserer Zeit, erweist Gott seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu seinen Menschen. Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit. Und das für alle, die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. Gibt es da noch irgendeinen Grund, sich mit etwas zu rühmen? Nein, alles Rühmen ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Etwa durch das Gesetz der Werke, das vom Menschen Leistungen fordert? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens, das den Menschen zum Vertrauen einlädt. Denn für mich steht fest, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Oder ist Gott nur ein Gott für Juden? Ist er nicht auch für Menschen aus den anderen Völkern da? Ganz gewiss ist er das. Gott ist der eine und einzige und darum gilt auch, Beschnittene wie Unbeschnittene nimmt er aufgrund des Glaubens an. Setze ich etwa durch den Glauben das Gesetz außer Kraft? Im Gegenteil, gerade so bringe ich es zur Geltung. 40.000 Punkte, wer von euch ist knapp dran an der Zahl? Ja, ich sehe vereinzelte Handzeichen, noch nicht. Das hat uns Paulus im Römerbrief übermittelt, geschrieben, beschrieben und nahegebracht. Und in den letzten Predigten, glaube ich, haben wir das auch verstanden. Deswegen geht jetzt hier auch keine Hand mehr hoch. Weil der Apostel Paulus beschreibt und uns verdeutlicht, dass kein Mensch durch irgendwelche Taten, durch irgendwelche Punktesammelei in den Himmel kommen kann. Aber eine spannende Frage ergibt sich daraus, die am Ende in diesem Vers 31 steht, nämlich, ist damit das Gesetz Gottes außer Kraft gesetzt? Ist das deswegen alles umsonst und spielen die Gebote Gottes für unser Leben also überhaupt keine Rolle mehr? Eine wichtige Frage, die Paulus in diesen Versen, die wir gehört haben, beantwortet. Und eine weitere ganz wichtige Frage, die wir eben im Anspiel hörten, nämlich, warum hat mir das niemand gesagt? Warum hat mir das niemand gesagt, dass ich nur mit dem Gutschein, aber nicht durch Punkte in den Himmel komme? Jede Mitwirkung, so sagt es Paulus und so ist es im Evangelium deutlich und im gesamten frischen Evangelium, also dem Neuen, beschrieben. Jede Mitwirkung des Menschen, deine Mitwirkung, um in den Himmel zu kommen, ist ausgeschlossen. Das ist zunächst einmal eine unerhörte Botschaft und für viele auch sehr schwer verständlich. Es gibt unter uns viele individuelle Erlösungsansprüche, also solche, die wir an uns selber stellen. Und ich bin mir gewiss, viele von euch haben solche Ansprüche, solche Erwartungen an sich selber. Also auch ich habe die Erwartung an mich, dass ich sage, Lügen, das ist nicht so gut, das sollte ich sein lassen. Bleib bei der Wahrheit, ist so ein Lebensmotto, ein Anspruch, den ich an mein eigenes Leben habe. Sittlich Gutes tun ist so ein anderer Anspruch, den der eine und andere vielleicht an sich hat. Die junge Frau ging ja mit ihren zwei Ehen relativ entspannt um und fand auch den anderen Kollegen ziemlich attraktiv. Aber ich bin der Überzeugung, ich gehe davon aus, dass die allermeisten Menschen das schon so betrachten als eine sehr wertvolle Sache und deswegen leiden sie auch, wenn Ehen zum Beispiel auseinandergehen. Individuelle Ansprüche, die wir an uns haben, individuelle Ansprüche, die wir vielleicht auch als Erlösungsanspruch geltend machen würden. Ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte, wie viele auch immer. Es gibt auch kollektive Ansprüche der Gesellschaft. Wir erwarten zum Beispiel, dass wir uns vernünftig verhalten. Die meisten Menschen zahlen in der Straßenbahn zum Beispiel ihr Geld, um mitgenommen zu werden. Ein kollektiver Anspruch ist, dass wir einander nicht in der Einkaufspassage die Handtaschen wegreißen. Und viele andere Dinge. Einparken auf dem Parkplatz ist so ein ganz wichtiges Ding. Unsere Tochter fährt auch ein schönes Auto und jetzt gucke ich mir den wieder an und ich sage, oh, der sieht aber verändert aus. Ich sage, was ist da passiert? Ja, sagt sie, der Wagen stand auf dem Parkplatz und als ich wiederkam, sah er noch veränderter aus. Das ist schon repariert. Da hatte jemand ziemlich munter zurückgesetzt und irgendwie das mittlere Pedal verfehlt. Und dann war es passiert, aber der Fahrer ist fortgefahren. Kollektiver Anspruch an uns ist eigentlich, dass man sagt, also wenn dir sowas passiert, bleibst du besser stehen, denn erwischt werden ist ungünstig. Es gibt aber auch sowas wie einen moralischen Vernunftsanspruch, den wir haben. Das ist uns auch eingeprägt, vernünftig zu handeln, klug zu handeln, moralisch zu handeln. Das ist durchaus etwas, was unsere Gesellschaft in großen Teilen miteinander verbindet. Und genügt das also zum Punktesammeln? Paulus sagt, jede Voraussetzung oder Bedingung, jede Mitwirkung des Menschen ist ausgeschlossen. Vers 26, Teil 2. Er, so lesen wir da, also Gott, verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit. Und das für alle, die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. Mit anderen Worten, alle, die diesen Gutschein haben, kommen in den Himmel. Alle die, die diesen Gutschein in Händen halten, den sie auf der Erde geschenkt bekamen, haben Durchgang in Gottes Reich. Es gibt keine Bedingung unserer Rechtfertigung, weil jedes Werk, weil jede Tat, auch jede Tat des Glaubens ausgeschlossen ist. Wir könnten ja vermuten, dass zumindest der individuelle Glaube die Bedingung des göttlichen Freispruchs ist. Aber auch dein Glaube, sofern du ihn an Jesus Christus hast, ist jetzt nicht dein Werk, ist nicht deine Tat, sodass du sagen könntest, hallo, ich habe geglaubt, mein Verdienst, danke, der Himmel steht mir offen. Nein, sagt Paulus, denn dass Christus für dich am Kreuz starb, dass Gott den Weg für dich freigemacht hat zum Himmel, das ist ja geschehen längst bevor du zum Glauben an Jesus Christus fandest. Jesus starb ja am Kreuz, da warst du noch überhaupt nicht geboren. Der individuelle Glaube ist also auch keine Voraussetzung der Rechtfertigung durch Gott. Denn das hat Gott getan, aus eigenem Antrieb, aus Eigenstücken uns Menschen zu erlösen. Und gerade die subjektiv empfundene Schuld, sofern du Christ bist, führt dich immer wieder zu der Erkenntnis und zur Anerkennung dieser Tatsache. Dieser Tatsache, dass Gott, Jesus Christus, für dich alles getan hat. Denn sonst, so hat es Paulus ja vorher beschrieben, da ist nicht einer, der Gutes tut, auch nicht einer. Mit anderen Worten, jeder hat irgendwelche Mängel in seinem Leben. Niemand erreicht diese 40.000 Punkte Vollzahl. Sondern Christus hat durch seinen Tod am Kreuz die Welt überwunden. Und darin ist deine Sünde, deine Schuld von heute, von morgen und von gestern mit eingeschlossen. Es heißt also nicht, mir ist vergeben und deshalb den anderen, die glauben wollen, auch, sondern weil Christus für alle Menschen starb, schlüpfe auch ich durch die Himmelstüre hindurch. Und deshalb betont Luther in diesem Text, den wir hier gelesen haben, dass wir aus Glaube, dass wir allein aus Glaube gerettet werden. Das steht auch in dieser Bibelübersetzung so. Denn für mich steht fest, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an. Luther hatte übersetzt, so werden wir allein auf Glaube gerettet. Und dann hat man ihm gesagt, ja, lieber Luther, da hast du aber nicht gut in die Bibel hineingeschaut, denn das Wörtchen allein steht da überhaupt nicht. Sondern da steht, so werden wir aus Glauben gerettet. Und Martin Luther hat darauf gesagt, ja, also so viel kann ich Griechisch auch. Ich weiß sehr wohl, dass da allein nicht steht, aber der Sache nach ist genau das gemeint. Und so ist es auch heute in der Guten Nachricht Bibel in dieser Übersetzung festgehalten. Denn für mich steht fest, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Gericht als gerecht bestehen. Dieses allein aus Glaube verdient also wirklich einer ganz besonderen Betonung, weil das ist, was hier der Apostel Paulus zum Ausdruck bringen will. Zum Glauben bedarf es nichts anderes als Zutrauen auf Gott. Im Anspiel zum Glauben bedarf es nichts anderes als allein des Vertrauens auf diesen Gutschein. Oder noch anders gesagt, dein Glaube hat eine Adresse. Und diese Adresse ist Christus. Und der Gutschein des Glaubens ist adressiert, unterschrieben von ihm. Nur auf ihn richtet sich unsere Hoffnung. Und durch sie, durch diese Hoffnung, ist der Glaube als Glaube bestimmt. Wir feiern ja heute, wir haben das in der Einleitung gehört, diesen Gottesdienst unter der Überschrift wie die neugeborenen Kinder. Und davon spricht eben der Petrusbrief, so sind wir nun wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wodurch haben wir diese Hoffnung? Durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Es gibt keinen Punktsieger. Es gibt keinen Sieger nach Punkten. Und deswegen, Vers 27, kann sich niemand rühmen. Gibt es da noch irgendeinen Grund, sich mit etwas zu rühmen, also sich zu brüsten mit irgendetwas? Nein, alles Rühmen ist ausgeschlossen. Das haben wir gesehen bei der zweiten Person, die da einfach in den Himmel marschierte. Da war große Freude, aber da war nichts von Eitelkeit oder von Stolz, sondern da war einfach nur große Freude, Dankbarkeit. Denn jeder eigene Ruhm, jeder eigene Stolz ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz, fragt Paulus? Etwa durch das Gesetz der Werke, das vom Menschen Leistungen fordert? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens, das den Menschen zum Vertrauen einlädt. Warum ist dieses, es kann sich niemand rühmen, so wichtig? Und warum ist das auch für uns Menschen heute eine ganz wichtige Botschaft? Ich denke, da muss man nur einmal in die sozialen Netzwerke hineinschauen. Der andere von euch ist ja bei Facebook vermutlich oder irgendwie anders so technisch unterwegs. Und manchmal kriegt man ja ganz nette Nachrichten. Da wird irgendwas Nettes über dich gesagt. Mensch, du siehst ja süß aus. Ach, du kleine Zaubermaus. Oder sowas. Mir sagte jetzt jemand, der auch im Facebook unterwegs ist und auch geschäftlich unterwegs ist, und da stand dann auch sowas Nettes. War nett gemeint, aber war so ein bisschen, naja. Und die Überlegung war, ist zwar gut gemeint, aber geschäftlich nicht gerade so hilfreich. Also werde ich das erstmal rauslöschen. Und der ein und andere von euch hat sicher auch schon solche Nachrichten gekriegt, die wenig schmeichelnd sind. Da liest man plötzlich, boah, Pickel, boah, wo hast du den denn noch her? Oder irgend so ein Satz steht da drin. Oder man postet von dir irgendein Bild in einer verfänglichen Situation. Du allein am Badestrand, Teleobjektiv voll, rangeholt, die ganze Schönheit für alle Welt. Im Netz. Super. Soziales Mobbing, Netzwerkmobbing, Häme und Ablästern finden wir da vielfach. Junge Menschen werden regelrecht fertig gemacht, abgebügelt, sozial ausgegrenzt. Ablästern ist fast zu einer Volkssportart geworden. Wir sehen das, manchmal lese ich solche Zeitungen natürlich nur beim Arzt, also klar. Ist klar. Also jeder von uns, ne, liest ja Gong oder für Sie oder sowas, nur beim Arzt. Und dann sind da ja immer diese Bilder von den irgendwelchen berühmten Leuten. Also irgendwie, ich weiß nicht, wer ist gerade berühmt. Also irgendwelche Schauspieler und dann sind da so krasse Bilder drauf. Boah, tu uns den Gefallen und iss wieder etwas, habe ich jetzt gelesen. Und dann ist da so eine Schauspielerin abgebildet und man sie erkennt im Grunde so. Tu uns den Gefallen, iss doch nochmal etwas. Auch das ist irgendwie Volkssport geworden, gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, irgendwie runterzumachen. Ich weiß nicht, was das im Menschen ist. Es scheint sowas zu sein. Der andere soll einfach nicht besser wegkommen als ich selbst. Unter solchem Gesetz der Taten stehen wir heute. Und Gemeinde, so glaube ich, kann und muss hier Kontrastgesellschaft sein. Eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft, in der eben nicht die Leistung zählt, nicht das Aussehen, nicht das tolle Outfit, nicht die persönliche Performance zählt, sondern wo die Gnade zählt und gilt. So ist Leben möglich und so wird Liebe möglich. Und von der Liebe Gottes ist für alle genug da. Und deswegen müssen wir uns nicht gegenseitig runtermachen. Deswegen können wir uns die Häme sparen, am anderen Menschen herumzunörgeln. Deswegen ist die große Chance des Glaubens, dass wir einander nehmen, wie wir sind. Weil es eben nicht um Werke, weil es nicht um Taten, weil es nicht um persönliche Performance geht, sondern um Gnade. Und deswegen brauchen wir uns in Gemeinde und unter Christen auch nichts neiden, nicht auf eigene Vorzüge bedacht sein. Und so wirkt sich die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben als Glaubensgerechtigkeit aus. Hier ist wirklich Befreiung aus der Macht der Sünde, wie es Paulus beschrieben hat, oder mit James Bond, hier ist Befreiung vom Hauch des Todes, den die Sünde mit sich bringt. Das meint Paulus, wenn er vom Gesetz des Glaubens in Ablösung des Gesetzes der Taten spricht. Glaube ist das Ende allen eigenen Rühmens. Glauben ist das Ende des permanenten Vergleichs, des permanenten Schaulaufens voreinander, des täglichen Leistungsnachweises, der quasi über unsere Lebensberechtigung entscheidet. Und deswegen ist dein Glaube an Jesus Christus für andere Menschen auch erfahrbar. Sie können dies an dir wahrnehmen, sie können es an dir erfahren. Wodurch? Dadurch, dass wir immer irgendwas auf den Lippen haben, was den anderen diskreditiert, herabsetzt und sagt, ja, ich bin Christ, du noch nicht, wäre aber schön, wenn? Nein. Sondern der Glaube an Jesus macht uns bescheiden. Weil wir wissen, dass wir nicht genügend Punkte auf dem Ticket haben, sind wir bescheiden. Wer Glaube an Jesus Christus verstanden hat, ist alles andere als überheblich. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass gerade Christen ein bescheidenes Wesen auszeichnet. Es ist eine großartige Freiheit, wenn man sich selber nicht mehr ständig ins rechte Licht recken muss, wenn wir zu unseren Fehlern stehen können. Und das ist eine gute Nachricht für diese Welt, die den Perfektionismus aufs Schild hebt und die von allen immer noch mehr und Besseres fordert. Unsere Bindung an Christus macht demütig, nicht selbstgerecht. Und damit löst der Glaube die Herrschaft des Gesetzes ab. Denn wo Glaube ist, ist das Gesetz, ist der Wille Gottes, sind seine Gebote nicht außer Kraft gesetzt. Das ist die Antwort auf den Vers 31. Setze ich etwa durch den Glauben das Gesetz außer Kraft? Im Gegenteil, gerade so bringe ich es zur Geltung, sagt Paulus. Entschieden ist, ja, wo Glaube an Christus, hat das Gesetz seine Macht verloren. So ist das. Wo Glaube an Christus ist, braucht es keine 40.000 Punkte mehr. Das Gesetz als Entscheidungsinstanz und Macht hat seine Kraft, seine Macht, seine Herrschaft über uns verloren, weil jeder Verdienst ausgeschlossen ist. Und so kann die Gemeinschaft der Christen und der Gemeinde ein Ort unendlichen Aufatmens für viele sein. Wir atmen auf unter der Gnade Gottes. Wo Christus ist, da ist Luft zum Atmen, Zeit zum Durchatmen. Da ist auch Zeit und Erlaubnis, mal durchzuschnaufen. Glaube, Gemeinde ist nicht der Ort, wo sich Glaube beweist durch jede Menge Tätigkeit. Wo Glaube an Christus ist, da ist Freiheit. Rufen wir einander zur Leistung in Form der frommen Tat oder zur Mitarbeit, zur Umsetzung unserer Ziele, binden wir einander Erwartungen an den Fuß und Ansprüche, die uns geradezu davon abhalten können, zu Christus zu kommen. Also wieso soll sich jemand auf Jesus Christus einladen, wenn die Nachricht ist und dann erwarten wir von dir dies, das, das, das und das. Wenn du alle diese Dinge tust, hast du 3 Punkte. Das ist keine Einladung, auf die Menschen sich gerne einlassen wollen. Und das ist nur allzu verständlich. Die Gemeinde Jesu Christi ist Kontrastgesellschaft, in dem sie ein Ort ist, wo wir von Gnade leben und uns nicht über Leistung definieren. Wo Glaube an Christus ist, da ist Freiheit. Wir beschränken andererseits, oder wir würden, wenn wir es anders tun, damit auch das Evangelium beschränken. Und zwar würde das Evangelium beschränkt auf die menschlichen Aktivposten. Und das Evangelium würde denen geraubt, die nicht so beschäftigt und so engagiert sind. In der Gemeinde Jesu gehören wir aber nicht dazu, weil wir Leistung bringen oder Leistung zeigen. Zu Jesus Christus gehörst du nicht und zur Gemeinde Jesu gehörst du nicht, weil du Stunde für Stunde in den Bau der Gemeinde einsetzt, sondern wir gehören zu Jesus und zu seiner Gemeinde, weil wir eben zu Christus gehören. Das Gesetz der Taten unterscheidet unausweichlich zwischen sehr Glaubenden, etwas Glaubenden und Nichtglaubenden. Wo Taten regieren, wo die Leistung zählt, wo das Werk, das wir tun, auch das religiöse, das fromme Werk, wo das entscheidend ist, kommt es unmittelbar dazu, dass wir zwischen den Glaubenden, den sehr Glaubenden, etwas Glaubenden, den Nichtglaubenden und was weiß ich noch alles unterscheiden. Und all das führt zur persönlichen Eitelkeit. Nämlich dann möchte ich ja ein sehr, 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 sehr glaubender Mensch sein. Und in dieser Eitelkeit etwas über dem anderen stehen. Als unsere Kinder noch klein waren, ärgerten die sich unglaublich, wenn die sagten zum Beispiel, ich bin schneller als du, ich bin schöner als du, ich bin größer als du. Nein, ich bin größer, nein, ich bin größer, ich bin größer, ich bin größer. Ging immer hin und her, bis einer genial sagte, weißt du was? Ich bin immer noch eins größer als du. Ganz egal, was du sagst. Und damit war dann der traurige Teil ausgestochen. Biblisch zeigt sich dieser Zusammenhang in der Verschärfung der Tora, also des Gesetzes Gottes Alten Testaments, durch die Pharisäer. Denn die führten unendlich viel Differenzierungen ein, bauten sie dem Gesetz dazwischen. Und so wurde unterschieden, hier sind wir Pharisäer und da sind die weniger frommen anderen. Und so wurden Mauern und Hürden aufgebaut, die Jesus eingerissen hat. Nicht, weil er sagte, Gebote Gottes verfolgen ist schlecht. Auch nicht, weil er sagte, Mitarbeit in der Gemeinde, sich engagieren ist schlecht, durchaus nicht. Hebe ich denn das Gesetz auf, fragt ja Paulus. Nein, ich hebe es nicht auf. Aber das Größere, das Entscheidende, alles, was zur Mitwirkung beiträgt, was uns wirklich wichtig ist, das ist die Gnade unseres Gottes. Und diese Gnade gilt allen Menschen. Alle Sünder sind eingeschlossen. Denn Gott will eben, so lesen wir in der Bibel, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen und nicht nur die Leistungsträger der Gesellschaft. Stellen wir die Universalität der Gnade in Frage, dann stellen wir auch zugleich die Einzigkeit Gottes in Frage, an die wir glauben. Der alleinige Gott lässt sich nicht von dem allein aus Gnade und allein aus Glaube trennen. Und so sind wir Gewinner durch Glaube. Glaube ist nicht primär die Haltung des empfangenden Menschen. Das Gesetz des Glaubens, das Gesetz der Taten ist abgelöst durch das Heilsvertrauen auf Christus, den Gekreuzigten. Im persönlichen Glauben stehen also nicht wir im Mittelpunkt, um das sich alles andere dreht, sondern Jesus Christus ist der Mittelpunkt und wir, die wir uns um ihn versammeln. Wir vertrauen nicht auf uns selbst, nicht auf den eigenen Charakter, auch nicht auf die Möglichkeit der Fortentwicklung. Das ist ja sehr angesagt. Du kannst dich entwickeln, entfalten. Gibt es jede Menge Buchtitel, die in diese Richtung gehen. Erkenne die Königin in dir. Der wahre Mann. Und du fragst dich, boah, so viele Königinnen gab es noch nie. Und so viele wahre Männer auch noch nicht. Und dann schaust du in den Spiegel und der sagt dir gnadenlos, nein, du gehörst nicht dazu. Aber wir werden ständig angetrieben zu diesen Selbstoptimierungsprozessen. Und deswegen ist mir dieses Evangelium der Rechtfertigung ein ganz wesentliches. Es befreit uns aus dieser Gestimmtheit, aus diesem Tuning, auch aus dem Tuning geistlichen Lebens. Wir verglauben oder wir vertrauen nämlich nicht auf unseren Glauben der Art, in der wir glauben. Es kommt beispielsweise nicht darauf an, dass du alles glaubst, was in der Bibel steht, beziehungsweise wortwörtlich nimmst. Das könnte ja so ein Unterschied sein, so eine Katalogisierung zwischen etwas Christ, richtig guter Christ. Ich glaube alles, was in der Bibel steht, ich nehme alles wörtlich. Deswegen bin ich besser unterwegs als du. Aber es kommt darauf gar nicht an, dass du alles wörtlich glaubst, was in der Bibel steht, was dort liest. Da steht nämlich zum Beispiel auch drin, dass die Erde auf 4 Säulen steht, im Buch Hiob und in den Psalmen. Ich glaube nicht, dass wir das wörtlich nehmen. Oder in der Offenbarung steht, dass die Gassen, die Straßen aus Gold gemacht sind. Also ich erwarte auf jeden Fall nicht den Himmel und sage, super, das sind goldene Straßen, endlich perfektes Abrollverhalten meines Lamborghini. Und ich glaube auch nicht, dass Gott Flügel hat, auch wenn ich in der Bibel lese, dass er mich unter seinen Flügeln deckt und in Schutz nimmt. Also was wir glauben, das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt den besonderen Kick und den besonderen Dreh raus haben, sondern das Entscheidende ist, dass wir auf Christus ausgerichtet sind. Dass wir diesen Gutschein haben durch Glauben an ihn. Das ist der einzige Gutschein, der zählt. Durch das, was er getan hat für dich und für mich. Der Glaube, den Paulus als unaufgebbar für Christen beschreibt, besteht darin, dass wir Gott allein die Überwindung unserer Treue von ihm, unserer Trennung von ihm zutrauen. Dass wir uns darauf verlassen, dass wirklich alles vollbracht ist, wie Jesus es im Kreuz ausruft. Und das benötigt nicht noch ein Mehr von dir oder von mir oder von uns als Gemeinde. Da haben wir nichts mehr hinzuzufügen und da können wir auch nichts mehr hinzutun. Würden wir das missverstehen, dann würden wir beginnen, Punkte zu sammeln. Und dann stehen wir draußen. Wir würden dieser Art des Evangelium, den Glauben an das Evangelium, die gute Nachricht verleugnen. Der Gutschein ist der empfangene Glaube. Auf dem Gutschein steht die Geschichte. Ja, was für eine Geschichte steht da drauf auf diesem Gutschein? Wir haben jetzt meine Frau hat jetzt unlängst die Schublade aufgezogen und fand einen Gutschein aus dem Jahr 2014. Hat uns unsere Tochter geschenkt und irgendwie, wie das so mit Geschenken ist, Gutscheingeschenke, ne, irgendwie kennt ihr wahrscheinlich auch. Ablage und irgendwie sacken die immer tiefer in dem Stapel. Und du hast jede Menge Gutscheine, aber du denkst nicht mehr dran, dass du die hast. Also er wurde gefunden und umgesetzt und angenommen. Bauhaus macht's möglich. Dieser Gutschein, den Gott uns durch Jesus Christus ausgestellt hat, was steht da drauf? Auf diesem Gutschein steht nicht die Geschichte deiner menschlichen Glaubensaneignung. Darauf steht nicht der Peter, der Hans, die Elvira oder die Roswitha. Die machte sich auf den Weg. Die tat dies oder jenes. Die entschied sich und deswegen hat sie den Gutschein. Sondern auf diesem Gutschein steht die Geschichte von Jesus Christus. Die Geschichte seines Leidens. Die Geschichte seiner Gnade, des Zuspruch Gottes. Und so ist dieser Gutschein auch unterschrieben, Jesus Christus. Und damit ist er in Gültigkeit. Und seine Geschichte lässt dich wissen, lässt dich spüren, lässt dich vertrauen darauf, dass der Gutschein gültig ist. Wenn ich in mein Leben hineinschaue und würde sagen, na gucken, was da so draufsteht in dieser Lebensgeschichte Arne Völkel. Ja, liebe Leute, also damit will ich wirklich nicht im Himmel ankommen. Also ich bin jetzt auch nicht so der Schwerverbrecher. Aber das ist mir schon klar, mein Gutschein, von mir unterschrieben, mit meiner Lebensgeschichte, würde nicht genügen. Sondern, dass Christus unterschrieben hat, das ist entscheidend. Dass seine Geschichte zu meiner Geschichte wurde, indem ich ihm geglaubt habe, du starbst für mich. Zum Schluss, jeder von uns hat eine Mutter gehabt. Irgendwelche Einwände? Nein. Jeder von uns hat also eine Mutter gehabt. Niemand brachte sich selbst zur Welt. Wer hat dich geboren? Wenn ich dich fragen würde, wirst du bestimmt nicht sagen, ich habe mich selbst geboren. So wichtig es ist, dass du jetzt da bist und so wichtig und richtig es ist, dass du nur dein eigen Leben leben kannst, so unverrückbar und gültig ist, dass du geboren wurdest. Geboren wurdest von deiner Mutter. Und so sind wir, und davon spricht dieser Gottesdienst heute und dieser Sonntag im Kirchenjahr, wie neugeborene Kinder, passiv, wie neugeborene Kinder. Die Betonung liegt auf dem Geburtsprozess, also auf dem, der uns zur Welt brachte, ins neue Leben brachte, der uns in den Himmel bringt. Und das waren nicht wir. Und nicht unsere Entscheidung, sondern das war Jesus Christus. So sind wir neugeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Worin besteht diese Hoffnung? In der Auferstehung Jesu Christi. Denn seine Auferstehung kommt dir und mir zugut. Dein Lebensgutschein trägt Jesu Namen. Wer bin ich? Ich bin Arne. Wer bist du? Könnt ihr jetzt alle mal laut reinrufen. Wem gehöre ich? Für mich sage ich, ich gehöre Jesus. Und weshalb werde ich leben, weiterleben nach dem Tod? Weil Christus lebt. Weil er mich an seinem Kreuz zum Leben brachte. Und weshalb wirst du einmal ewig leben, in den Himmel reingehen? Weil Christus lebt und weil er am Kreuz dich zum Leben brachte, dich geboren hat und nicht wir selbst. Und so leben wir und so glauben wir allein aus Glaube. Amen.
Herr, wir wollen aufstehen. Wir wollen Jesus preisen für diese Freiheit, die wir durch ihn bekommen haben. Auch die Freiheit, von uns selber uns ständig vergleichen zu müssen. Die Freiheit, uns an allen Stellen aufwerten zu müssen. Und einfach doch zu erleben, dass wir dabei selber auf der Strecke bleiben. Gnade allein gibt uns Freiheit.
Und Menschenfurcht. Du machst mich frei von meiner Illusion, von meiner Lebensflucht. Du machst machst mich frei zu staunen wie ein Kind, zu großer Trauen lebt. Du machst mich frei zu tanzen wie der Wind, von deinem Geist belebt. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes, das ist die Freiheit, die du uns gibst.
Oh, der Geist ist, der ist Freiheit. Oh, der Geist ist.
hast, dass du uns ohne Werke gerecht machst, dass du uns gerecht machst, weil du für uns gestorben bist. Ja, zu verstehen ist es nicht. Es drückt aber deine große Liebe aus zu uns Menschen, es drückt deine große Liebe aus zu mir. Es zeigt, Herr, dass du daran interessiert bist, dass ich mich nicht abmühe, dass ich mein Leben nicht selbst unter Kontrolle bringe, sondern dass du der Herr bist, der mein Leben verändert, der etwas ganz Neues in mir angefangen hat, letztendlich auch zu vollenden. Ich bin sehr dankbar. Ich würde gerne zum Abschluss doch nochmal das erste Lied gerne singen, vielleicht gegen dem, was wir vorgesehen haben, weil ich einfach glaube, dass es das einfach nochmal gut zusammenfasst. Gnade allein gibt uns Freiheit, das ist es wirklich, worauf wir stehen, welche Grundlage wir haben, und ich möchte einfach, dass wir das ruhig nochmal einmal wiederholen, und die Bestätigung, dass es nicht unsere Werke sind, sondern Christus selbst, der uns frei gemacht hat.
Ja, wer jetzt diesen Gutschein noch nicht hat, sondern vielleicht noch am Punktesammeln ist, der hat jetzt vielleicht Gelegenheit, hier sich auf den Bänken einzufinden. Da sind ja Mitarbeiter, Geschwister dieser Gemeinde, die vielleicht weiterhelfen können, wie man zu diesem Gutschein gelangt. Und auch sonst für ein gutes Gespräch und auch Gebet zur Verfügung stehen. Ja, ich möchte mal erinnern an das Kaffeeteam, was wir heute spontan zusammensetzen wollen, dass wir uns in einer halben Stunde dann entsprechend aufmachen, um dann hier wieder Ordnung zu schaffen. Vielen Dank schon mal von dieser Stelle. Das wollen wir uns unter den Segen stellen und ich bitte Arne.
Lieber Gott und Vater, wir bitten dich um deinen Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Herr, segne uns, dass wir uns deiner Liebe freuen und deiner unendlichen Barmherzigkeit, dass wir den Lobpreis deiner Liebe in unserem Herzen tragen. Lieber Herr, behüte uns, dass wir uns nicht auf unsere eigenen Stärken verlassen und eigene Gerechtigkeit, sondern allein auf das vertrauen, was du für uns getan hast. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten, dass wir in deiner Gegenwart bleiben und unter deiner Liebe in die neue Woche gehen können. Herr, und sei uns gnädig, dass wir auf dich schauen und uns nicht selbst verfolgen und dem Nächsten nicht zum Verfolger werden. Und vergib uns unsere Schuld und erlöse uns von dem Bösen.